Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Sonja Kilian. Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Plötzlich scheint nichts mehr so zu sein, wie es einmal war. Dieses Gefühl kennen auch Jana und Patrick de Vries. An einem ganz gewöhnlichen Tag spielte ihre Tochter mit anderen Kindern, als ein tragischer Unfall passiert. Es ist nicht leicht, über ein solches Unglück zu sprechen, sich zurückzuerinnern. Doch das Ehepaar de Vries ist bereit, die Erinnerungen mit uns zu teilen und gleichzeitig auch eine unerschütterliche Hoffnung uns weiterzugeben. Respekt euch beiden, dass ihr gekommen seid, und auch vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke für die Einladung.
Ihr habt eure 2,5-jährige Tochter verloren. Ziemlich unerwartet, durch einen Unfall. 5 Jahre ist das jetzt her. Man sagt so schnell mal dahin, Zeit heilt alle Wunden. Bestimmt habt ihr an diesen Satz auch in den letzten 5 Jahren gedacht. Wie seht ihr das heute? Würdet ihr diesen Satz überhaupt noch mal selbst verwenden? Und gilt das für so große Wunden wie den viel zu frühen Tod eines Kindes?
Der klingt so ein bisschen danach, dass man das irgendwann komplett vergisst, aber das ist nicht der Fall. Die Wunden sind immer noch da, vielleicht nicht mehr so groß, wie sie mal waren, aber man sieht sie immer noch. Ich weiß noch, Jana hatte mal so einen Töpferkurs besucht mit so einem, wie hieß das doch gleich?
Kintsugi,
genau, wo man so Tonscherben wieder mit Gold zusammenklebt. Dann sieht man quasi die Risse immer noch, aber die sind halt so mit Gold ausgefüllt. So kann man das ein bisschen gut beschreiben, denke ich. Ne? Diese Wunden sind immer noch da, aber Jesus hat sie irgendwie gut wieder aufgefüllt, aber man sieht sie immer noch. Und das spüren wir auch immer noch. Es sind immer so wieder so Tage, wo das gerade einem nochmal auffüllt. Die Geburtstage, so die Jahrestage von dem Unfalltag und so weiter.
Es war der 14.07.2019. Ihr habt wahrscheinlich schon ganz oft erzählt, was an diesem Tag passiert ist, auch hier bei uns im ERF, bei ERF Talkwerk. Da wart ihr zu Gast. Würdet ihr es nochmal für uns tun hier im Radio?
Ja, gerne. Es war ein normaler Sonntag. Wir haben uns fertig gemacht für den Gottesdienst morgens. Und ich hatte Nachmittagsdienst und habe Kuchen verkauft. Und Patrick, es war abgesprochen, dass er dann nach dem Mittagsschlaf mit den Kindern dazukommt. Und ja, dieses Hofgut wurde von einem großen Tor, konnte man das absperren. Das war so ein großes Metalltor, was man nach rechts und links schieben konnte. Und da haben Sonntag für Sonntags die Kinder dran gespielt. Genau, bis zu diesem einen Moment. Ich stand, hab mich mit jemandem unterhalten und guck nach draußen und sehe nur, dass das Tor auf meiner Tochter liegt. Und Patrick kam in dem Moment sofort schon angerannt. Und genau, dann mussten 3 Männer das schwere Tor weg aufheben. Ich bin dann schreiend dazugekommen. Und Patrick hat dann sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, weil er viele Jahre bei der Feuerwehr war. Genau, dann übergebe ich jetzt an dich weiter.
Also das Tor lag komplett auf dem Kind?
Ja, genau. Das ist quasi oben durch so Führungsrollen gehalten und das ist dann hat jemand zu schwungvoll aufgeschoben und dann ist dieser Anschlag hinten weggerutscht und das Tor ist aus der Führung gefallen und umgefallen und ist dann komplett auf unsere Tochter gefallen. Genau. Und dann waren halt erst ein paar Männer vor Ort, die haben das hochgehoben. Ich habe das auch direkt realisiert, dass unsere Marie da drunter lag. Und bin dann auch direkt hin und wusste eigentlich auch direkt aus dem FF, was ich tun muss, weil ich halt jahrelang bei der Feuerwehr war. Und habe dann direkt mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen. Und dann hat es irgendwie gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis dann der Rettungsdienst und der Hubschrauber da waren. Genau. Und dann hat man sie dann unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus geflogen. Und da war es dann auch so, dass es dann schon schnell klar war, dass sie schwere Schäden im Gehirn hat und dann ist sie direkt notoperiert worden und dann ging im Prinzip so dieses Bangen los, was passiert jetzt, wie geht's jetzt weiter? Wird sie das überleben, wird sie das nicht überleben, wird sie bleibende Schäden davontragen? Das waren so dann so die ersten quälenden Fragen, wo wir dann da weggefahren sind auf dem Weg ins Krankenhaus.
Patrick und Jana de Vries, wir wollen uns darüber unterhalten, wie das für euch war, als ihr euer Kind verloren habt, wie ihr damit umgegangen seid, die Trauer. Im allerersten Moment, als ja noch nicht klar war, was jetzt passiert und ob eure Tochter überlebt, Da seid ihr, wie ich jetzt rausgehört habe, ja auch schon ganz unterschiedlich damit umgegangen. Jana, du warst ziemlich aufgeregt. Ich glaube, das wäre ich auch. Und Patrick, du bist ganz ruhig geblieben. Du sagst, das kommt daher, dass du bei der Feuerwehr bist. Lernt man das da, wie man mit so einer plötzlichen Katastrophe umgeht?
Ja, in gewisser Weise schon, weil man ja sehr oft bei Einsätzen mit sehr schlimmen Dingen konfrontiert wurde. Dadurch lernt man mit der Zeit ruhig zu bleiben, das nicht so an sich rankommen zu lassen und einfach nur zu funktionieren. Ist natürlich nochmal was anderes, wenn die eigene Tochter da liegt, aber trotzdem war das irgendwie wie runtergespult alles. Ich habe einfach nur funktioniert und erst wo sie dann wirklich im Hubschrauber war und der Hubschrauber abgehoben ist, dann ist so bei mir dieser Routinevorgang abgeschlossen und dann merkte ich auf einmal und habe realisiert, was da jetzt gerade vor sich gegangen ist. Ne? Dann dreht sich auf einmal alles im Kopf und man wird regelrecht schlecht und dann denkt man, was ist da jetzt passiert? Wie geht's jetzt weiter? Ich wusste das ja auch so ein bisschen schon einzuordnen, so diese Anzeichen, die ich da gesehen habe und habe dann schon zu Jana direkt gesagt, das wird ein schlimmes Ende nehmen.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also wir sind dann mit dem Krankenhaus hinterhergefahren und das hat dann erstmal, also es ging nach Gießen in die Uniklinik und als wir ankamen, ja, wurden wir erstmal gefühlt auch eine Ewigkeit durchs Krankenhaus geschickt, um dann irgendwie dann da anzukommen. Also es hat sich lange angefühlt, waren wahrscheinlich kurze Wege, aber um dann einen Arzt zu treffen, der uns empfangen konnte. Und dann wurde uns schon von der Ärztin mitgeteilt, dass es halt nicht gut aussieht, dass es eine große Kopfverletzung ist und sie sofort in OP ist. Das war ja später Nachmittag und ja, sie wurde im Endeffekt den ganzen Abend, die ganze Nacht durch operiert bis circa 1 Uhr. Und wir sind dann ins Wartezimmer von der Intensivstation geschickt worden und da sollten wir dann warten. Wir hatten auch unseren Sohn dabei, der den Unfall mit angesehen hat, mit ansehen musste und genau, haben dann da die Zeit verbracht und wir haben bei uns aus der Gemeinde, da ist ein Freund von uns, der wohnt in Gießen und der kam vorbei mit einer Tüte mit allen möglichen Goodies für uns, Getränke, Snacks und ein Spiel für Jonathan, für unseren Sohn und das war auch schon ein Segen, dann so versorgt zu werden. Ja, wir haben dann halt die Eltern und Großeltern informiert und ja, haben dann da die Zeit gefühlt abgesessen.
Wie hat euer Sohn das in dem Moment verarbeitet, beziehungsweise wie hat er reagiert?
Das Einzigste, was er gefragt hat, was uns auch ja danach, ja, wo wir im Endeffekt auch zusammengebrochen sind, das war auf der Autofahrt von Unfallort zum Krankenhaus. Da war lange Stille. Wir waren beide in unseren Gedanken und dann stellt er die Frage: Kann ich jemals nochmal mit Marie spielen? Und dann mussten wir halt sagen, wir wissen es nicht. Mhm. Ja, und danach hat er im Endeffekt nichts gefragt. Er war einfach dabei und ja, wir haben ihn beschäftigt und waren aber auch gleichzeitig auch mit uns selber beschäftigt.
Was geht einem da durch den Kopf? Oder wie war das bei euch?
Ja, also ich bin vom Beruf Heilerziehungspflegerin und ich habe mich dann auch gefragt, bin ich deswegen Heilerziehungspflegerin geworden, weil ich meine schwerstbehinderte Tochter pflegen darf, weil wir nicht wussten, ja, welche Schäden wird es haben, führt es zum Tod oder wird sie trotzdem leben, aber halt schwerstbehindert. Ja, es war bei mir wirklich echt ein wahnsinniger Trubel im Kopf. Ich habe eine Freundin, die in Amerika wohnt, mit ihr habe ich viel Nachrichten in der Zeit ausgetauscht, was mir so auch dann gut getan hat und sie hat mir ein Lied geschickt. Und in der Zeit konnte ich dann sogar beten. Ich war alleine in dem Moment in der Intensivstation, in dem Wartezimmer. Patrick war mit unserem Sohn und dem Freund spazieren, um einfach mal rauszukommen. Das war auch in der Dunkelheit gegen 11. Und genau, das hatte ich ja dann auch im ERF-Talkwerk erzählt, dass Gott mir da dieses Bild geschenkt hat von dem Adler, dass Marie aufstehen wird wie ein Adler. Wundervoll, mächtig und prachtvoll. Und das war für mich so ein Geschenk und so ein Trost in dem Moment, weil ich wusste, Marie wird leben. Ja, das war ganz besonders. Und so haben wir echt mit viel, also ich mit Worship und Gebet und aber auch nix reden, die Zeit verbracht, viele Gedanken machen, in welche Richtung geht's. Genau.
Ja, und bei mir war eigentlich absolutes Chaos im Kopf. Das war so eine Mischung aus Wut, warum das jetzt passiert ist und auch, wieso hat Gott das jetzt zugelassen? Und dann auch so diese Vorwürfe, dann auch so, wo bist du jetzt? Warum greifst du da jetzt nicht gerade ein und sorgst einfach gerade für ein Wunder? Und hat dann der leitende Chefarzt nach der OP auch schon direkt gesagt, dass es sehr schlimm aussieht, dass man sie ins Koma versetzen musste. Und hat dann uns ja auch irgendwann gesagt, wir sollen ruhig nach Hause gehen und schlafen, versuchen Schlaf zu kriegen. Wir sind dann auch irgendwann heimgefahren. Und dann hat sich mir im Kopf alles gedreht. Mir war richtig schlecht. Und dann, wie gesagt, diese Mischung die ganze Zeit aus Wut und Hilflosigkeit, das hat mich schon ziemlich auf Trab gehalten. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe sehr lange wach gelegen, viel gebetet, Gott angefleht, er soll auch eingreifen und ein Wunder tun. Und es war ein ziemliches Durcheinander. Ich habe dann sehr, sehr lange wach gelegen und ich glaube, irgendwann so in den frühen Morgenstunden, da war ich irgendwie so verzweifelt mit meinem ganzen Gedankenkonstrukt, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie mir jetzt Hilfe suchen. Weil ich wusste, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr genug Glauben hättet, dann könntet ihr Berge versetzen. Und ich habe mich in dem Moment gar nicht stark genug gefühlt. Ich habe gedacht, okay, dein Glaube ist jetzt gerade nicht so groß. Ich zweifle irgendwie zu sehr dran, dass da nur noch ein Wunder passieren kann. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Jesus hat Tote wieder lebendig gemacht und er hat den Tod besiegt. Warum macht er das jetzt nicht? Und habe dann mein Handy geschnappt und habe eine sehr lange Nachricht verfasst, wo ich einfach drum gebeten hatte, dass man für uns betet und habe da ganz viel reingeschrieben und habe das einfach an alle Kontakte blindlings in meinem Handy verschickt. Und diese Nachricht hat dann eine riesengroße Runde gedreht. Ich habe dann auch gesagt, teilt die ruhig gerne mit anderen Gläubigen. Und was wir im Nachhinein erfahren haben, dass diese Nachricht wirklich quer durch die Welt gegangen ist.
Tatsächlich habe ich selbst die Nachricht auch bekommen.
Ach, verrückt.
Das ist mir ja dann eingefallen, als ich hier von euch gehört habe.
Mhm. Ja, das hat eigentlich eine riesengroße Runde gedreht, genau. Ja, das war das so bis zu diesem Punkt. Und dann ging es ja dann am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus. Und dann ging es ja im Prinzip mit den schlechten Nachrichten weiter.
Ja, das Interessante ist, jetzt auch gerade, wo du die erste Nacht so beschreibst, bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe das erste Mal seit 2,5 Jahren durchgeschlafen, weil ich jede Nacht gefühlt aufstehen musste, weil unsere Tochter auch Neurodermitis hatte und das auch mit Juckreiz in der Nacht verbunden war und Schnulli verloren und sie konnte halt die Hände nicht benutzen, weil sie einen Anzug tragen musste und so. Und genau, da waren die Nächte schon sehr herausfordernd.
Hier nochmal zur Erinnerung, 2,5 war sie ja erst.
Ja, genau.
Da versteht sie, hat sie bestimmt nicht ganz verstanden, warum sie sich nicht kratzen darf.
Ja, und da habe ich tatsächlich dann die Nacht das erste Mal seit dieser langen Zeit durchgeschlafen und hatte ja irgendwie einen Frieden in dieser Nacht.
Hängt das damit zusammen, dass du dieses Bild hattest von einem Adler und dass deine Tochter wieder stark werden wird, dass es ihr gut gehen wird?
Ja, ich gehe davon aus, dass es damit zu tun hatte.
War das ein Traum oder hast du tagsüber so eine Art Vision gehabt, so einen Eindruck?
Ja, das war tatsächlich tagsüber, also dann an dem Abend, so zwischen 10, 11 Uhr war das. Und ich hatte meine Augen zu, weil ich gebetet habe und dieses Lied gehört und wo es auch um Ruhe geht im Sturm und zur Ruhe kommen. Und ich bin auch in diesem, während dem Gebet richtig ruhig geworden. Und dann hatte ich wie vor diesem inneren Auge, ja, das Bild von dem Adler und dann die Worte dabei. Und das hat mich sehr durchgetragen.
Obwohl ihr auf Gott wütend wart, konntet ihr beide doch noch mit ihm kommunizieren. Habe ich das richtig verstanden? Also
ja,
das habt ihr
das
schon gemacht.
War echt verrückt. Wir haben auch wir sind relativ schnell auch irgendwie Lieder in den Kopf gekommen und die haben wir dann tatsächlich auch, wenn wir bei Marie am Bett gesessen haben, haben wir die auch zusammen gesungen. Wir haben also tatsächlich dann in dieser Zeit auch viel Lobpreis am Bett abgehalten und das war schon irgendwie eine verrückte Zeit. Also wir haben Gott dann nochmal ganz anders kennengelernt. Ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, dass ich zu Hause auf die Knie gegangen bin und habe gesagt, hier Jesus, wenn du mich nehmen würdest und dafür Marie gehen lassen würdest, ich bin bereit dafür. Verschone meine Tochter, aber nimm mich dafür. Und ich glaube, so ab dem Punkt hat Gott in meinem Kopf was verändert. Da war dann die darauffolgende Nacht die Situation, dass ich auch wieder lange wach gelegen habe. Da bin ich aber dann irgendwann eingeschlafen in meinem ganzen Chaos, Wie gesagt, es war richtiges Chaos, war ein richtiger Sturm in meinem Kopf. Und dann war es tatsächlich auch so, als wenn Gott nachts zu mir geredet hat. Das war, kann ich mir jetzt, oder das kann man sich nicht vorstellen, als wenn er so physisch mit mir geredet hat. Aber ich bin wach geworden und es war Ruhe in meinem Kopf. Das war wie in der Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot ist und sagt auf einmal Sturm, schweig, und es war ruhig. Ich bin wach geworden und hatte auf einmal so eine Sicherheit und ein Vertrauen, dass ich sagen konnte, okay, Jesus, du hast das alles in der Hand, dein Wille geschehe und das, was du planst, das ist perfekt und da habe ich mich nicht einzumischen. Ich muss das akzeptieren, ich verstehe nicht warum, aber irgendwann wirst du mir das erklären können. Und das hat so eine Ruhe in mir verursacht, das war irgendwie phänomenal. Das kann ich nicht beschreiben, das muss man einfach erlebt haben.
Das heißt aber, dass diese Ruhe und der Frieden nicht darauf basiert haben, dass du noch eine Hoffnung hattest, dass euer Kind überlebt. Das war unabhängig davon.
Das war unabhängig davon, ja.
Mhm. Es ist aber dann doch so passiert, dass eure Marie gestorben ist.
Mhm.
Wie war das in dem Moment, wo ihr dann diese Gewissheit hattet? Wie ist das überhaupt abgelaufen? Ihr wart ja sehr viel im Krankenhaus.
Ja, es war dann der Punkt, dass die Ärzte irgendwann gesagt haben, das Gehirn, man kann die Hirnströme messen, die sind fast zum Erliegen gekommen oder sind alle zum Erliegen gekommen. Und man hat uns dann eigentlich gesagt, dass in dem Gehirn keine Aktivitäten mehr sind, aber der Körper im Prinzip nur noch durch die Maschinen am Leben gehalten wird. Also ihr Herz schlug noch, die Atmung wurde halt irgendwie künstlich am Laufen gehalten, aber man hat halt gesagt, es besteht halt keine Möglichkeit mehr, dass sie jemals nochmal wieder von selber autark halt leben wird. Und wir mussten uns aber dann aktiv entscheiden dafür, dass man die Maschinen abstellt. Und das war für uns schon ein ziemlicher Hammerschlag. Hatten dann natürlich auch keine andere Möglichkeit und haben dann gesagt, okay, wir gehen den Schritt. Dann habe ich Marie auf den Arm genommen und dann hat man halt nach und nach die Stecker abgezogen, die Maschinen abgestellt und dann ist sie halt in meinem Arm gestorben. Und das war auch ziemlich, ziemlich krass. Und man hat uns dann so eine Sichtschutzwand um uns rum aufgebaut und dann haben wir dann da auch nochmal mit ihr zusammen Lieder gesungen. Und haben wir dann auch so aus einer Kinderbibel, die wir hatten, einfach auch nochmal so vorgelesen, auch wenn sie dann nicht mehr bei uns war, aber halt einfach vorgelesen. Das war für uns auch mehr als für sie, ne, dass sie jetzt im Himmel ist und da auf goldenen Straßen unterwegs sein wird und ne, ihre Neurodermitis nicht mehr hat. Und da jetzt einfach da ist, wo wir eigentlich hinwollen. Unser Bestreben soll ja sein, in die Ewigkeit zu Gott zu gehen. Und wir wussten, dass sie da ist. Da hatten wir tiefe Gewissheit drüber. Und das hat uns über Wasser gehalten, dass wir sie irgendwann wiedersehen, dass sie nur vorausgegangen ist.
Wie war das für dich, Jana? Denn du hast ja deine Tochter als lebendiges Mädchen gesehen, als du so ein Bild, so eine Vision von einem Adler hattest, der Kraft hat und wieder fliegt. Und da hattest du, wenn ich das richtig verstanden habe, die Hoffnung, dass deine Tochter Marie auch wieder mit euch leben wird auf der Erde.
Ja, genau. Also das war an dem Sonntag tatsächlich dieser Gedanke oder diesen Frieden, den ich gespürt habe, dass sie leben wird, dass sie hier bei uns wieder leben wird. Und dann kam ja die erste Nachricht dann in der Nacht, dass es sehr schlecht aussieht und von Tag zu Tag hat das Gehirn mehr abgebaut. Und ja, in dieser Zeit habe ich mich natürlich auch gefragt, so, das ist jetzt irgendwie anders, aber dann kam dieser Frieden. Marie ist in dem Moment, an diesem Sonntagabend, wie ein Adler zu Jesus in den Himmel aufgestiegen. Kraftvoll, mächtig und wunderschön. Und ja, das war für mich ja wirklich so ein friedvolles Bild und so ein Geschenk, dass ich das so erleben durfte, weil mir das auch danach sehr viel gegeben hat, zu wissen, ja, an dem in dieser Woche war sie einfach schon nicht mehr da. Sie war bei Jesus.
Waren da Notfallseelsorger bei euch oder Ärzte oder wart ihr ganz allein?
Also wir haben eine Notfallseelsorgerin bekommen. Die kam auch immer mal wieder. Aber ich habe tatsächlich, habe sie gar nicht so richtig realisiert. Also ich war selber so mit uns beschäftigt und dass ich mich gar nicht so an diese Gespräche wirklich erinnern kann. Aber es war jemand da. Ja, man ist wirklich sehr rücksichtsvoll mit uns umgegangen, sehr liebevoll und wurden sehr viel in Ruhe gelassen. Also es waren, der Arzt und die Krankenschwester waren natürlich da, als die Stecker gezogen wurde und dann wurden wir alleine gelassen für eine Zeit.
Es war auch tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel Unterstützung aus der Gemeinde hatten. Ganz viele liebevolle Geschwister waren mit uns im Krankenhaus tagelang und die haben uns beigestanden. Und das hat auch die Seelsorgerin dann schnell gemerkt, dass wir da echt super Unterstützung hatten. Und dann hat sie sich auch irgendwann ganz dezent dann wieder zurückgezogen. Ja.
Und dann kam der Alltag, der irgendwie wahrscheinlich keiner mehr war. Jedenfalls nicht wie vorher. Wie habt ihr das dann wahrgenommen? Dann seid ihr nach Hause und musstet weiter funktionieren, wahrscheinlich beruflich, dann auch Haushalt. Euer Sohn war da. Wie ging das weiter?
Ja, das war sehr herausfordernd. Also für mich war es tatsächlich so, dass unser Sohn für mich ein Grund war, morgens aufzustehen, weil sonst wäre ich am liebsten nur in meinem Bett geblieben. Auch am Tag, wo dann die Maschinen abgestellt wurden, bin ich ins Schlafzimmer gegangen, habe alles dunkel gemacht und wäre am liebsten nicht mehr rausgekommen. Und ja, auch da, das ist auch im Nachhinein so ein großer Segen, ist eine Freundin gekommen, die ist einfach gekommen. Ich hätte ihr geschrieben, brauchst nicht kommen, es ist alles okay. Und sie kam einfach und hat sich einfach zu mir dazugesetzt. Und da zu sehen, dass Gott seine Leute hat, wir bekamen 2 Wochen lang gekocht. Und es war jedes Mal das absolute Lieblingsessen von uns. Wir hatten total Lust auf dieses Essen, gerade an diesem Tag. Und unser Sohn, der ist auf verschiedene Dinge allergisch gewesen in der Zeit und er hat keine Reaktion gezeigt. Und wir haben niemandem gesagt, hier, ihr müsst auf das und das achten. Er hat einfach nicht reagiert darauf. Und ja, es lag natürlich im Haus ihre Schuhe, ihre Kleidung, es lag alles ganz normal. Ich habe wochenlang die Wäsche nicht gefaltet, die hat sich gestapelt auf einem Gästesofa.
Also die Wäsche von Marie?
Von uns allen, weil ihre Wäsche dazwischen war und das für mich so schwer war, da zu falten. Und
hättest
dann, was mache ich?
Aussortieren müssen.
Genau, und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also deswegen habe ich einfach, wir haben dann nur die Sachen aus diesen Bergen rausgezogen. Dann kam eine liebe Frau, die hat uns einen ganzen Kopf Wäsche mitgenommen und einfach gebügelt und alles zurückgebracht. Und ja, so waren die erste Zeit dann schon, ja, wurden wir da echt gut umsorgt. Wir haben viel Zeit mit unserem Sohn verbracht beim Lego-Spielen. Und das waren 2 Wochen und dann ist mein Mann wieder arbeiten gegangen.
Mhm. Genau. Bei mir war das tatsächlich so, dass mein Chef ziemlich schnell von der Situation mitbekommen hat. Und das ist sein Vater mit seinen 2 Söhnen, die führen das Unternehmen, wo ich arbeite und sind auch Christen. Und die haben direkt angerufen und haben gesagt, bleib zu Hause, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und mach dir um nichts Sorgen, wir kriegen das alles geregelt. Und das muss ich denen ganz, ganz hoch anrechnen. Die haben uns auch sehr zur Seite gestanden und dann, nachdem halt so die ersten Wochen verstrichen sind, bin ich auch wieder arbeiten gegangen und da war tatsächlich bei mir eine ziemliche Unruhe da, weil ich ja wusste, Jana sitzt zu Hause und trauert jetzt alleine und ich muss hier irgendwie wieder funktionieren auf der Arbeit. Und habe dann einfach mit meinem Chef gesprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, Jana ins Unternehmen mitzuholen, dass sie da abgelenkt ist. War auch direkt kein Thema, sie konnte kommen und gehen, wann sie wollte und hat dann für eine Zeit lang bei uns im Unternehmen einfach mitarbeiten dürfen, da wo sie gebraucht wurde und konnte sich da dann halt ein bisschen ja, ablenken und auf andere Gedanken bringen.
Wie alt war euer Sohn zu dem Zeitpunkt?
4 Jahre alt.
Mhm. Und er war dann im Kindergarten, nehme ich an?
Genau, also es waren dann in der Zeit auch im Kindergarten Ferien sowieso. Und dann, genau, ungefähr nach 2 Wochen waren die Ferien um. Dann ist er wieder gegangen und ich bin dann auch sofort am ersten Tag dann auch in die Firma von meinem Mann und 3 Monate lang. Und das war so gut. Also ich habe das selbst in dem Moment gar nicht verstanden so richtig, was mir da angeboten wird und warum ich das machen soll. Weil wir da auch erst danach drüber gesprochen hatten, welche Gedanken Patrick sich halt gemacht hat um mich. Aber das war für mich richtig gut. Morgens einfach, ich habe ihn fertig gemacht, in den Kindergarten gebracht, bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, dann zum Mittagessen wieder nach Hause. Und ja, das hat gut geholfen.
So hat sich eine Routine eingestellt auch. Mhm. Dinge, die man zu einer gewissen Uhrzeit dann gemacht hat. Und sonst wärst du auch ganz allein zu Hause gewesen. Ja. Eben weil dein Sohn im Kindergarten war. Hattet ihr Halt aneinander? Das klingt jetzt so. Dein Mann hat sich Sorgen um dich gemacht, Jana. Patrick, du warst nicht nur mit dir selbst beschäftigt. Du hast dir eben überlegt, was kann meiner Frau helfen? War das für euch eine Unterstützung, dass ihr euch beide hattet? Es gibt ja sehr viele Fälle, wo So eine Katastrophe wie bei euch jetzt, als eure Tochter gestorben ist, bei Ehepaaren Streit und Probleme auslöst, weil das eine unüberwindbare Herausforderung in der Ehe ist. Ja, wie war das bei euch?
Ja, es war so ein paar Tage vor der Beerdigung, nachdem der Termin für die Beerdigung feststand, da muss man sich um so viele Sachen kümmern und an so viele Sachen denken. Wir waren völlig überfordert damit und haben einfach bei Google eingegeben, was muss man machen? Gibt es da eine Checkliste oder sowas, wenn das Kind stirbt? Und das Erste, was uns so an Anzeigen entgegengesprungen ist, waren halt, wie gehe ich mit Selbstmordgedanken um, Scheidung nach kindlichem Verlust und so weiter. Also das waren so sehr düstere Perspektiven, die uns da aufgezeigt worden sind. Und wir haben nur gedacht, oh Mann, wie werden wir das überstehen? Aber wir haben uns gegenseitig Halt gegeben und vor allen Dingen hat uns unser Sohnemann ganz viel Halt gegeben. Weil er am Anfang, da kann man sagen, einfach uns ganz viel getröstet hat und wir mussten ihn gar nicht so sehr trösten. Das hat uns unheimlich geholfen. Das hat sich irgendwann nochmal geändert. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir das selber unter die Füße gekriegt haben. Da hat sich das nochmal bei Jonathan geändert, dass er dann auf einmal die Hilfe von uns brauchte, weil er trauern angefangen hat. Aber vorher war das tatsächlich so, dass wir sehr aneinander festgehalten haben. Auch wir haben uns immer wieder gesagt, sie ist vorgegangen, vorausgegangen, wir werden sie irgendwann wiedersehen. Und wir haben unsere Perspektive sehr auf die Ewigkeit gerichtet, wir beide, und haben uns damit, glaube ich, ziemlich durchgetragen gegenseitig.
Warum denkt ihr, dass viele Ehen zerbrechen in so einer Situation? Ihr habt es jetzt selbst erlebt, könnt das vielleicht nachempfinden. Was würdet ihr sagen, woran liegt das?
Ja, ich würde sagen, an der unterschiedlichen Trauerverarbeitung. Das war auch bei uns total unterschiedlich. Ich war sehr emotional, habe viel geweint und wollte viel alleine sein am liebsten, was nicht immer geklappt hat natürlich. Und ich hatte das Gefühl, dass Patrick, dadurch, dass er dieses Erlebnis im Krankenhaus hatte, wo er diesen ja, außergewöhnlichen Frieden von Gott geschenkt bekommen hat, dass es falsch ist. Er muss doch jetzt auch weinen. Warum weint er nicht? Und ich habe dann gedacht, ja, er muss doch auch mal die Trauer zulassen. Nicht, dass er irgendwann in ein Loch fällt. Und für ihn war es dann genauso. Jana muss doch mal aufhören zu weinen. Wir haben doch die Hoffnung. Und nicht, dass sie aus diesem Loch nie wieder rauskommt. Und das Interessante ist, dass wir gar nicht so detailliert in dieser Zeit darüber gesprochen haben. Aber wir wussten, wir müssen den anderen, wir müssen Gott vertrauen, dass er den Weg richtig geht mit dem anderen. Und so haben wir dann im Gebet, jeder für sich mit Gott, das Vertrauen gehabt oder auch erlernen müssen, ja, den Weg, den Patrick geht, ist gut und Gott wird es mit ihm richtig machen und dann genauso auch auf der anderen Seite.
Ja, genau, ja. Und natürlich, dass wir gemeinsam ein Fundament haben, das war unglaublich wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die nicht an einen lebendigen Gott glauben und dieses starke Fundament nicht haben, dass das dann schon so das Leben ja auf den Kopf stellt, dass das auch so eine Ehe nicht aushält. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Zum Teil hängt das miteinander zusammen. Es sind aber auch zwei unterschiedliche Bereiche. Das Ehenzerbrechen oder dass in so einer Situation der Glaube zerbricht. Der kann ja genauso kaputt gehen und das ist bei euch auch nicht passiert. Woran liegt das?
Ich würde sagen, das liegt an unserer Vergangenheit. Dadurch, dass wir ja den Weg, den Gott mit uns gegangen ist bis zu dem Unfall, ist rückblickend, kann man tatsächlich als eine Art Vorbereitung sehen. Nicht, dass Gott uns darauf vorbereitet hat, ein Kind zu verlieren. Das ist nicht möglich. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt 7 Jahre verheiratet. Und wir haben zum Beispiel angefangen, einen Ehevorbereitungskurs nochmal durchzuarbeiten.
Nach 7 Jahren.
Und das war für mich so besonders, weil da gab es diesen Punkt, nenne 7 Eigenschaften, die du an deinem Zukünftigen liebst. Und mein Mann schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und ich habe nur gedacht, was soll ich da jetzt hinschreiben? Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich doch diejenige sein, die hier so viel schreibt. Und das hat uns aber so gut getan, uns da neu kennenzulernen, auch was man aneinander schätzt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der unserer Ehe richtig gut getan hat, bevor der Unfall kam. Magst du zu den anderen Sachen?
Ja, auch so hat Gott uns mal das ein oder andere Mal durch ein paar Täler durchgeschickt, wo er aber immer wieder uns rausgeführt hat und wir sehen konnten, er war mit uns dadurch. Aber ich glaube, dass das vieles war, wie, was Jana schon sagte, so eine Vorbereitung, so ein roter Faden, der sich da durchgezogen hat. Und ich glaube fest daran, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch nur das zutrauen, was ihr auf euren Schultern tragen könnt. Und das kann ich so mittlerweile auch, glaube ich, fest unterschreiben, dass Gott gewisse Dinge zulässt, weil er weiß, wir können es ertragen. Und ich glaube, selbst wenn der Glaube zerbricht, dann bleibt er immer noch an uns dran und sucht uns dann wieder und versucht uns wieder zu sich zurückzuziehen.
Viele fragen sich nach dem Warum, wahrscheinlich jeder. Wenn etwas Schlimmes passiert, Jana und Patrick de Vries haben ihr Kind verloren und wir sprechen heute darüber, wie der Umgang damit später, wie jeder den Einzelnen verarbeitet hat, wie unterschiedlich der Umgang mit so einer Situation sein kann. Und ich frage mich, ob auch Nichtchristen sich nach dem Warum fragen. Das hört man ja oft, jemand glaubt nicht unbedingt an einen Gott, aber fragt sich dann doch, warum musste das passieren? Wie seid ihr mit dieser Warum-Frage umgegangen?
Also bei mir war das ein Prozess, so von dem, die Frage nach dem Warum zu verändern. Weil auf die Frage, warum, werden wir hier auf dieser Erde keine Antwort bekommen. Und es ist auch keine Antwort stark genug, um das zu rechtfertigen, was wir durchmachen mussten, dass man ein Kind verliert. Es wird nichts geben, wo man sagen könnte, okay, ja, dann verstehe ich das. Das wird es nicht geben. Und durch Patrick haben wir die Frage dann verändert, sondern zu dem Wozu. Wozu hat das Gott bei uns zugelassen? Und das ist generell reine Gnade von Gott, die wir erlebt haben, dass unsere Ehe durchgehalten, dass wir an ihm festhalten konnten, dass das Fundament stark genug war. Das ist reine Gnade. Und auch,
ja, dass wir auch nochmal jetzt zwei Kinder kriegen durften, das zählt auch noch mit dazu. Es ging ja danach noch weiter. Ja. Natürlich brennt uns auch die Frage immer noch so ein bisschen, warum ist das passiert? Aber wir haben das Vertrauen darauf, dass er das besser weiß wie wir und dass er weiß, warum und wozu er manche Dinge zulässt. Und irgendwann werde ich mir das auch mal erklären lassen. Wenn ich bei ihm in der Ewigkeit bin, dann werde ich mir alles bis ins kleinste Detail erklären lassen.
Wie hat denn euer Umfeld reagiert? Wahrscheinlich auch wieder jeder anders. Ihr habt schon ganz viel erzählt von der Gemeinde, von Freunden, die einfach gekommen sind, ohne Worte da waren im Krankenhaus. Auch später gab es da noch andere Dinge, die euch gut getan haben? Was konnten euch Freunde noch geben? Was war da das Richtige für euch?
Also wir sind natürlich in den ersten Wochen, was Jana eben schon sagte, mit Essen verpflegt worden und man hat sich sehr liebevoll um uns gekümmert. Aber irgendwann, wo der Alltag wieder kam, da hat man gemerkt, viele Leute kriegen das selber noch nicht unter die Füße und reagieren einem gegenüber ganz komisch und waren sehr zurückhaltend, wenn das Thema aufkam. Sind die teilweise dann immer noch in Tränen ausgebrochen und wir nicht. Und das war für uns immer so eine komische Situation. Also es war ganz unterschiedlich. Und wir halten es am liebsten tatsächlich, wenn wir da offen drüber reden konnten und die anderen uns dazu auch ruhig Fragen gestellt haben, dass man damit normal umgeht. Auch wenn es keine normale Situation ist. Aber dieses so verklemmte, verhaltene Verhalten von manchen, das war dann für uns auch eher so eine komische Situation, wo wir nicht ganz mit klargekommen sind.
Also besser nachfragen auch, wenn man nicht genau weiß, wollen die beiden jetzt sprechen über das, was passiert ist oder nicht. Vielleicht dann einfach kommen und fragen. Möchtet ihr darüber reden? Soll ich lieber nichts sagen?
Ja, also wir sind auch den ersten Sonntag direkt wieder in die Gemeinde gegangen, weil die Gemeinde einfach durch das Jahr, also wir sind ja dazugezogen und haben dann unseren bekannten Freundeskreis in der Gemeinde aufgebaut. Und in dieser Krankenhauszeit gab es auch Herausforderungen mit meiner Familie, weshalb wir diesen Halt, den wir brauchten, in der Zeit in der Gemeinde hatten. Und das hat uns erstmal richtig gut getan, da zu sein und diese Normalität so beizubehalten in unserem Wochenablauf. Und man hat aber gemerkt, so, oh, ich lache jetzt gerade, ich werde beobachtet. Warum, was denken die jetzt, warum ich jetzt gerade lache? Oder man ist uns aus dem Weg gegangen. Wir haben die Blicke ich habe die Blicke gespürt. Ich habe das mitgekriegt, wenn man mir aus dem Weg gegangen ist. Und das hat mir natürlich wehgetan, aber Ich wusste selber nicht, wie ich mit Trauernden umgehen soll oder mit Menschen, die Leid haben, bevor das passiert ist. Deswegen konnte ich das so gut nachvollziehen, weshalb man gerade mir aus dem Weg geht. Aber das ist trotzdem dieser Herzenskampf sozusagen, zu sagen, okay, ich bin gnädig mit dir, mir tut es aber so weh. Und das war halt natürlich eine lange Zeit. Und wir haben auch gespürt, dass gerade auch so nahestehende Menschen uns brauchten, um in ihrer Trauer weiterzukommen. Zu wissen, also Freunde, die weiter weg gewohnt haben, die mussten uns sehen, wie es uns geht, mit als Gegenüber, um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich in meiner Trauer weitergehen. Und das war für uns natürlich dann auch wieder die Herausforderung, weil wir sind ja schon immer am Gehen. Und
ihr wart schon weiter.
Wir waren schon weiter und wir haben dann echt sehr oft unser Gegenüber getröstet, weil die halt selber genau uns halt dann in der Situation brauchen. Das war ja auch rückblickend eine interessante Zeit, dass das einfach so gewesen ist. Aber ja, das sind halt diese Herausforderungen, die dann so auf einen zukommen.
Ja, da waren dann tatsächlich auch Situationen, dass dann, es gab Menschen, die wir dann jetzt kennengelernt haben, die sind durch meine Nachricht damals und mit dem, was dann so abgelaufen ist, wie wir damit umgegangen sind, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Das ist echt total verrückt. Und das hat dann nachher die Frage halt, warum umgedreht in dieses Wozu? Und wir einfach gesehen haben, wie wir halt auch zum Segen für andere werden können durch diese Geschichte.
Das müsst ihr mal genauer erklären. Wie sind Menschen dadurch zum Glauben gekommen?
Ja, es ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir geworden. Sie hat schon an Gott geglaubt. Sie hatte diese Beziehung. Und aber zu sehen, dass da eine Familie ist, ein Ehepaar ist, die durch so einen Zerbruch, wo jeder verstehen würde, dass wir Gott den Rücken kehren würden oder auseinandergehen würden, hätte jeder Verständnis, aber trotzdem so fest an Gott halten. Und mein Mann ist an dem Sonntag nach dem Unfall in der Gemeinde nach vorne gegangen und hat Zeugnis gegeben.
Also von seinem Glauben?
Von seinem Glauben, von dem erlebt, wie er Gott erlebt hat. Und das ist übernatürlich, das kann man nicht beschreiben, so das erlebt zu haben. Und das hat, und er hat auch an einem Freitag dann nochmal, also einen Tag nachdem Marie gestorben ist, eine zweite Nachricht verfasst, dass ja das Feuer, was wir im Glauben haben, oder dass das Feuer einfach neu entfacht wurde, so, und dass ja das Wunder anders eingetreten ist, als wir es ursprünglich gehofft haben, nämlich dass die kleine Marie mit ihren 2,5 Jahren so viele Christen irgendwie zusammengebracht haben, weil jeder an seinem Ort gebetet hat. Das ist ganz besonders. Und wir haben auch so viele Briefe dann aus der ganzen Welt bekommen zur Beerdigung, mit ja ganz, ganz besonders, genau. Und ja, dann auch durch die Freundin, die dann so ja ihre Leidenschaft für Jesus entdeckt hat oder ja, die Beziehung stärken konnte. Das ja ist eins der wundervollen Gründe für dieses Wozu oder Antwort auf das Wozu.
Ihr habt noch Kinder bekommen. Vorhin ist es angeklungen, noch 2? Ja. Wie war das dann bei der nächsten Schwangerschaft? Hattest du da, Jana, ein Gefühlschaos in dir, so rückblickend Trauer, dass die 2,5-jährige Marie nicht mehr da ist und ihr Geschwisterchen dann in Empfang nehmen kann, und andererseits eine Freude, dass da wieder neues Leben heranwächst?
Ja, das war eine ganz verrückte Zeit. Also die Schwangerschaft war im Endeffekt komplett geprägt von einer Achterbahnfahrt. Patrick hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja, Jana, wir können ruhig noch mal ein Kind kriegen. Und ich habe gesagt, warte mal, das ist viel zu früh, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber nachdenken. Habe natürlich meinen Körper dann irgendwann auch vorbereitet, dass es irgendwann klappen könnte, weil die ersten beiden Schwangerschaften halt auch ihre Zeit gebraucht haben. Und ja, dann war ich auf einmal schwanger im Trauerjahr. Ein paar Monate, nachdem unsere Tochter verstorben ist. Und das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich habe gesagt, Gott, echt jetzt? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Es war zu schnell.
Das war viel zu schnell. Ja, ich komme da überhaupt nicht hinterher. Und dann sagt der Frauenarzt irgendwann, es wird ein Mädchen. Und ich hatte davor schon Jungskleidung gekauft, weil ich gedacht habe, es kann ja nur ein Junge werden, weil er nimmt ja nicht unsere Tochter weg und gibt uns dann noch eine. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich verstehe es auch jetzt noch nicht. Das wird er uns irgendwann sagen. Ja, und im Endeffekt habe ich mich gefühlt wie in dem Psalm. Da ist ja auch diese Achterfahrt, da wird Freude und Leid, ist da so nah beieinander. Und das musste ich halt durchleben, so die Trauer um meine Tochter. Und dann gleichzeitig hat aber dieses kleine Wesen in meinem Bauch das Recht, dass ich mich darüber freue. Und das war schon eine starke Zerrissenheit. Aber ich wusste, das ist ein Wunder, dass ich schwanger geworden bin. Gott hat das zugelassen in dem Moment, weil er ist derjenige, der den Mutterschoß öffnet oder geschlossen hält. Und das war für mich so klar, dass es sein sollte, dass dieses Kind diese Achterbahnfahrt miterleben darf, dieses Gefühlschaos, und es wird sie einfach zu einer ganz besonderen Person machen. Aber was mich halt auch sehr belastet hat, ist diese Menschenfurcht. Was denken die anderen? Jetzt hat sie gerade ihre Tochter beerdigt und jetzt ist sie wieder schwanger, dann ist es ja nicht so schlimm. Oder sie hat ja dann noch eins, oder was denken die jetzt, wenn die das hören? Und das hat mich zusätzlich noch belastet, um dann wieder an den Punkt zu kommen, um zu vertrauen, es ist dein Wille. Und ich habe einige Gespräche geführt mit Personen, die gesagt haben, ja, wie ist das denn möglich? Und das hat mir dann bestätigt, was manche Leute vielleicht auch tatsächlich gedacht haben. Und ja, das war schon wirklich herausfordernd.
Wie ist das rückblickend? Nehmt ihr jeden Tag anders wahr oder vielleicht nicht jeden, aber gibt es doch noch mehr solche Momente, die ihr voller Dankbarkeit erlebt? Noch mehr als vorher, weil ihr das Leben jetzt noch mal anders zu schätzen wisst?
Es war tatsächlich so, dass wir uns die Frage sehr schnell gestellt haben. Wir haben uns gesagt, das Leben geht so schnell vorbei, kann so schnell vorbei sein. Und man verplempert so viel Zeit mit sinnlosen Sachen. Wir müssen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ich muss ehrlich sagen, das hat eine Zeit lang echt gut funktioniert. Aber nach jetzt auch so vielen Jahren sieht es auch schon wieder anders aus. Diese ganze Welt um uns rum, die lenkt uns halt davon ab, uns Zeit zu nehmen für Familie, für die Ehe und für die Kinder. Das ist immer wieder ein Kampf aufs Neue, auch nach wie vor noch, da einfach zu sagen, nein, ich muss da jetzt einen Cut machen und wir müssen Sachen absagen und wir müssen Dinge einfach mal liegen lassen und uns Zeit nehmen für uns als Familie, für die Ehe, für die Kinder. Ja. Aber ja, Uns ist das schon bewusst, dass das eine hohe Priorität haben muss, weil es halt ganz schnell vorbei sein kann.
Im Prinzip weiß das ja jeder.
Ja, also wir leben tatsächlich seitdem ja wirklich mit einer Ewigkeitsperspektive, auch so mit Blick Richtung Himmel, sage ich gerne. Und das tut uns auch so gut, gerade jetzt in der Erziehung mit den zwei Kleinkindern, aber natürlich auch mit unserem Sohn, mit unserem Großen. Er hatte am Anfang dann, als er getrauert, in seiner Trauerphase war, viel gefragt, gibt es Nutella im Himmel? Keine Ahnung, steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir einen Himmel ohne Nutella nicht vorstellen. Und im Endeffekt haben wir uns selber die Ewigkeit auch so greifbar gesprochen. Wir fahren jetzt ins Zoo, kommt Marie denn mit uns ins Zoo? Weiß ich nicht, aber Jesus wird ihr bestimmt erzählen, dass wir ins Zoo fahren. Und so ist Marie und die Ewigkeit und Jesus so viel im Gespräch gewesen. Und auch jetzt mit unseren Kleinen, ja, mein Sohn hat heute Morgen noch auf meinem Schoß gesessen und gefragt, ob Marie auch gerne Marmelade isst. Und er ist, ja, der wird bald 3. Und da habe ich auch gesagt, ja, Marie hat Marmelade geliebt. Und das ist halt einfach so schön, da wirklich so greifbar zu reden und unseren Kindern auch vorzuleben, dass das Leben noch kommt, dass das hier nur die Vorstufe ist und dass wir, ja, dass das Leben danach geht und da geht's so richtig los. Und das tut uns im Endeffekt richtig gut, so mit unseren Kindern reden zu können, weil wir haben vorher ganz anders gelebt. Wir haben eher mit Blick hier unten gelebt und wie können wir unser Haus schön machen und ja, so banal, die rückblickend total banal waren. Und seitdem ist das halt dann schon anders. Natürlich mit den täglichen Herausforderungen. Auch ich in meiner Tätigkeit zu Hause als Mama und Hausfrau ist auch immer wieder ein Punkt, sich neu für die Kinder zu entscheiden und für das Zuhause.
Was würdet ihr rückblickend zu eurer Trauerzeit sagen? Was würdet ihr heute anders machen oder anderen, gerade auch Paaren, empfehlen in der Trauer?
Anders machen würden wir, glaube ich, nichts. Also würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, aber ich kann nur jedem raten, an Jesus dran zu bleiben. Er ist der Felsen der Brandung. Und wenn wir auf ihm stehen, dann kann kein Sturm uns in die Knie zwingen. Und das haben wir beide erleben dürfen. Und das ist mein Rat an euch da draußen. Wenn ihr Jesus noch nicht kennt, dann lernt ihn kennen. Weil dann steht ihr auf einem sicheren Fundament. Und dann kann euch so eine Geschichte nicht ins Wanken bringen.
Das ist doch ein guter Schlusssatz. Ich danke euch sehr für all das, was ihr so offen geteilt habt, eure Erfahrungen, viel Schweres, aber auch ganz, ganz viel Hoffnungsvolles. Das überwiegt auch in diesem Gespräch und ich denke, das war auch in eurem Leben bisher so, sonst hätte das eure Ehe und euer Glaube nicht ausgehalten. Ganz herzlichen Dank nochmal, auch, dass ihr bei Talkwerk wart, im ERF also auch zu sehen und da werden wir noch einen Link dazu setzen. Bei ERF Plus in der Audiothek, bei das Gespräch. Da findet man dann also auch die Fernsehsendung. Mein Name ist Sonja Kilian und ich wünsche Ihnen die Gewissheit, dass Gott immer das letzte Wort hat.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus. Tun ein